Zunächst möchte ich mal Grüße bestellen. Und zwar haben wir ja verschiedenerlei Verbindungen, auch zur christlichen Gemeinde auf der anderen Straßenseite. Etliche von euch arbeiten in der Tafel mit, wo wir ja auch etliche von uns mit dabei sind. Und die haben mir gesagt, ich soll mal herzliche Grüße hier bei uns in der Gemeinde von Ihnen drüben bestellen, was ich hiermit gemacht habe. In seinem Kommentar zum Buch Zephania, ach ja, ich wollte mich auch noch bei euch bedanken. Ich war ja jetzt 2 Wochen sonntags nicht hier. Der Andrew und der Stefan haben die Predigt übernommen und dann wird natürlich immer gefragt, ja, wo ist er denn und so. Und dabei ist rausgekommen, dass ich tatsächlich krank war. Kein Corona, ich war einfach nur krank. Bin ja auch manchmal. Und etliche haben dann gesagt, sie beten für mich und etliche haben gebetet und haben es nicht gesagt. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe es sehr geschätzt. Und bin auch froh, jetzt wieder in, wie ich meine, voller Kraft zurück zu sein. In seinem Buch zum Propheten Zephania schreibt der Kommentator Warren Wiersbe: Wann hast du zum letzten Mal ein geistliches Lied über das kommende Weltgericht gesungen? Wow. Klar, wir singen über den kommenden Herrn. Wir singen auch über die Zukunft, über den Himmel. Aber so über das kommende Weltgericht eher nicht so oft. Aber genau das ist das Thema, das den Propheten Zephania durchzieht. Nämlich der Tag des Herrn. Also ich persönlich kann es verstehen, wenn Israel der ständigen Gerichtspropheten müde geworden ist. Also ich kann das nicht gutheißen, aber ich kann das verstehen. Und das würde uns ja auch so gehen, wenn wir ständig uns mit den Gerichtsbotschaften des Alten Testaments beschäftigen würden und immer nur über den Zorn Gottes, über den Tag des Herrn und so weiter. Das wäre ja ermüdend. 1969, während der Jesus-Revolution, da gab es tatsächlich ein Lied über den Tag des Herrn. Larry Norman hat das getextet und ich glaube auch komponiert. Und das wurde so ein richtiger Schlager in der Jesus-People-Bewegung. Und etliche von euch werden sich daran erinnern. Wurde nämlich auch übersetzt. Im Englisch heißt es, I wish we'd all been ready. Wörtlich übersetzt, ich wünschte, wir wären alle bereit gewesen. Aber im Deutschen heißt der Titel, Lichterloh, die Welt wird brennen. Oder du warst nicht vorbereitet. Ja, Leute, googelt das Lied mal, das ist der Hammer. Das ist richtig gut, da wurde sogar ein Film drüber gemacht. Okay, nicht jeder hat den Film gemocht, aber da war halt zu viel Schrecken drin und zu viel Gericht Gottes. Aber es war ein evangelistischer Film, es war ein Film, der zu Jesus eingeladen hat. Und auch die Propheten des Alten Testaments, die wurden nicht wirklich gemocht. Jesus sagt mal, die habt ihr ja alle umgebracht. Warum nicht? Weil die so viel Schrecken verkündigt haben. Und so viel Gericht Gottes und Zorn Gottes. Und keiner sprach so oft und so deutlich über den Tag des Herrn, über den kommenden Tag des Herrn, wie der Prophet Zephania. Durch den Propheten Hesekiel, sagte Gott einige Jahre später, wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Und das wusste der Zephania scheinbar auch, dass er eine Verantwortung hatte, den Menschen zu sagen, was auf sie zukommt. Und er bringt ihnen eine Botschaft über den Tag des Herrn. Aber, und das denke ich mal, das fällt euch auf, das fällt uns auf, wenn wir durch die Propheten durchgehen, da ist nie immer nur ausschließlich Gericht. Da sind immer auch Einladungen, offene Arme Gottes und Lichtstrahlen der Gnade Gottes. Und das werden wir auch heute sehen. Lass uns nochmal beten und dann in das Buch reingehen. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass dein Wort lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ja, Herr, und wenn wir durch die kleinen Propheten durchgehen, dann sehen wir viel, viel Gericht und viel Aussagen, wie du der Sünde gegenübertrittst. Aber wir danken dir auch, Herr, dass das nicht das Einzige ist. Wir danken, dass wir einen barmherzigen und gnädigen Gott haben, der alles getan hat, damit wir nicht unter das Gericht kommen, sondern dass wir deine Vergebung und Gnade empfangen. Ja, und wir möchten dich bitten, wenn wir heute Gericht und Gnade sehen, dass du unsere Herzen berührst und unser Leben prägst. Amen. Das Buch des Propheten Zephania hat 3 relativ kurze Kapitel. Nicht ganz kurz, aber relativ kurz. Und die wollen wir uns heute Morgen anschauen, wollen die miteinander lesen und hier und da werde ich dann Anmerkungen machen. Kapitel 1, Vers 1. Das Wort des Herrn, das an Zephania erging, den Sohn Kuschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amajas, des Sohnes Hiskias, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Das ist jetzt ein Zeitrahmen, in dem der Josia gelebt hat und in dem er gewirkt hat, gepredigt hat. Hiskia war ein Erweckungskönig. Der Josia war ein Ururenkel von Hiskia, dem Erweckungskönig. Allerdings wurde Josia in einer Zeit gröbster Gottlosigkeit geboren, nämlich unter dem König Manasse. Das war der gottloseste König, den das Südreich überhaupt gehabt hat. Der Manasse war der Großvater. Manasse hatte den Sohn Amon, der war genauso gottlos, hat aber nur kurz 2-3 Jahre oder so regiert. Und dann kam der Josia. Und Josia kam als 8-Jähriger auf den Thron. Boah, sind wir froh, dass unsere Politiker ein bisschen älter sind, ne? 8 Jahre. Und dann ist hier Josias Werdegang, fasse ich mal so zusammen. In seinen Jugendjahren, ungefähr mit 16, begann er, Gott zu suchen. Da war also irgendetwas in ihm, was ihm zeigte, das kann's nicht sein. Vielleicht irgendein Überbleibsel von seinem Urgroßvater Hiskia. Oder aber die Predigten des Propheten Zephania. Mit etwa 20 Jahren ließ er Jerusalem und Juda zum ersten Mal vom Götzendienst reinigen. Mit 26 Jahren ließ er den Tempel ausbessern und auf Vordermann bringen. Und da fand man dann das Gesetz des Mose. Müsst ihr euch mal vorstellen. Bis dahin war das Gesetz des Mose vermutlich lange, lange Jahre verschüttet gegangen. Nicht mehr gelesen worden. Man wusste gar nicht, wo man suchen sollte. Erst bei den Reparaturarbeiten des Tempels fand man das Wort Gottes. Und Josia wurde ergriffen vom Wort Gottes. Und das Land wurde ergriffen vom Wort Gottes. Und es entstand eine Erweckung. Heute in 14 Tagen werden wir uns nochmal damit beschäftigen und werden ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und in dieser Zeit, während Josia König war, in dieser Zeit predigt Zephania. Das, was wir heute lesen. Ich glaube, der Zephania hätte sicherlich gerne über die Liebe und über die Gnade und über die Barmherzigkeit Gottes geredet. Und da seinen Schwerpunkt gesetzt, konnte er aber nicht. Es war eine gottlose Zeit. Und er konnte nicht einfach über die Liebe Gottes reden, über die Einladung Gottes, weil das interessierte die Leute überhaupt nicht. Die mussten aufgerüttelt werden. Das Gericht stand im Vordergrund. Und interessanterweise, das Gericht des Zephania, was bewirkte das? Die Gerichtspredigt des Zephania, was bewirkte das? Das bewirkte, dass eine Erweckung kam. Ich würde denken, würde mir wünschen, wir predigen die Liebe Gottes, die Gnade Gottes. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und solche Verse finden wir auch bei dem Josia. Aber das ist nicht der Hauptton seines Buches. Und wir würden so predigen und die Menschen würden in Scharen zu Jesus kommen. Erweckung. Aber so war es nicht. Die Gerichtspredigt, die brachte Erweckung. Denkt mal ein paar Wochen zurück, als wir Jona durchgenommen haben. Da lesen wir überhaupt nichts von einer Einladung. Da lesen wir nur, dass der Jona predigte, einer Millionenstadt predigte, noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Mit der Hoffnung im Herzen, hoffentlich gehen sie unter. Und Gott schenkte Erweckung durch diese Gerichtspredigt. Lassen Sie die nächsten zwei Verse lesen. Zephania 1, 2 und 3. Ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Ich will wegraffen Menschen und Vieh. Ich will wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen. Und ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Zunächst ist das meine allgemeine Predigt des Gerichts. Allgemein ein Gericht, das über die ganze Erde kommen soll. Nicht nur über Israel. Ich meine, die Verse erinnern uns ein bisschen an das, was wir vor ein paar Monaten in der Offenbarung gelesen haben. Das war ja auch über den Tag des Herrn. Das war ja auch über Gericht, das über die ganze Erde kommen soll. Und daran erinnern diese Verse. Auch die anderen alttestamentlichen Propheten haben über den Tag des Herrn, über das kommende endzeitliche Gericht gesprochen. Und wir sehen im Alten Testament, dass die Erfüllungen oftmals eine doppelte Bedeutung hatten. Zum einen eine Vorbedeutung, die sich zumindest zum Teil erfüllte in der Zeit unter den Menschen, zu denen sie sprachen, die Juden, die Völker, die Weltmächte, Assyrien oder Babylon. Aber dass nicht alles erfüllt wurde und was uns zeigt, okay, der Rest passt voll in das Buch der Offenbarung, wird sich in der Endzeit erfüllen, wenn der Tag des Herrn zu Ende kommt. Ja, nachdem Zephania das Gericht prophezeit hat, das über die ganze Welt kommen soll, kommt er jetzt konkret in den nächsten Versen, kommt er zu Juda. Und wir erinnern uns gut, da musste eine Gerichtspredigt kommen. Manasse und Ammon waren gottlose Könige gewesen. Das ganze Land war in Götzendienst und in Ablehnung und Gleichgültigkeit und hatte mit ihrem Bundesgott Yahweh, mit dem Bundesgott Israels überhaupt nichts mehr am Hut. Zuerst die Botschaft an die Welt, an die Völker und dann die Botschaft an Israel. Und vielleicht empfand Israel die Botschaft an die Völker, an die ganze Welt, so allgemein, dass sie gesagt haben, ja, das sind Worte, die sind an die ganze Welt gerichtet. Und von daher, also uns betrifft das nicht wirklich. Das ist so allgemein, das ist für alle Menschen, das ist für die Völker, für die Weltmächte. Mich betrifft das nicht wirklich. Und das kennen wir ja auch aus unserem Leben, ne? Wenn eine ganze Gruppe von Menschen gewarnt wird und die Hälfte denkt, ach, wird schon nichts passieren. Denken wir mal an die Feuer, die jedes Jahr in Kalifornien wüten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn da ganze Landstriche gewarnt werden, hey, evakuieren, evakuieren, geht raus, dass zunächst einmal etliche dabei sind, die sagen, warten wir erst mal ab, der Feuer ist ja ganz weit weg. Da wird schon nichts passieren. Oder denken wir mal an Überflutungen. Irgendwo wird vor einer tödlichen Überflutung gewarnt und zum Verlassen, zum Evakuieren aufgerufen. Und da sind dann solche dabei. Und man sieht das manchmal in Nachrichten, da fließt schon das Wasser durch die Straßen und die sitzen oben im Fenster. Und die sagen, nee, ich gehe nicht. Ich bleib hier, ich mach so weiter. Hinterher plündert einer noch mein Haus. Und wer weiß, ob es bei Israel nicht auch so war, dass sie sich gesagt haben, ja, das war eine Botschaft, die war allgemein, die waren alle, aber mich betrifft das schon nicht. Der Zephania warnt vor Gottes Gericht. Und dann wird Gott eben konkret und sagt, ich meine euch, Juda. Ab Vers 4 lese ich bis Vers 18. Und ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner von Jerusalem und will von diesem Ort den Überrest des Baalkultes ausrotten. Den Namen der Götzendiener samt den Priestern. Auch die, welche auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten, samt denen, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören. Zugleich aber auch bei ihrem König schwören. Und die, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen, noch nach ihm fragen. Seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Denn nah ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet, er hat seine Geladenen geheiligt. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, dass ich die Fürsten und die Königssöhne strafen werde und alle, die sich in fremde Gewänder hüllen. Auch werde ich an jenem Tag alle diejenigen strafen, welche über die Schwelle springen, die das Haus ihres Herrn mit Frevel und Betrug erfüllen. An jenem Tag wird der Herr, an jenem Tag spricht der Herr, wird ein Geschrei vom Fischtor her erschallen und ein Geheul vom zweiten Stadtteil her und ein großes Krachen von den Hügeln her. Heult, die ihr im Maktesch wohnt. Denn das ganze Krämervolk ist vernichtet, alle Geldabwäger sind ausgerottet. Und es wird geschehen, dass ich zu jener Zeit Jerusalem mit Leuchten durchsuchen werde und ich will die Leute heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen. Indem sie in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Ihr Vermögen soll der Plünderung anheimfallen und ihre Häuser der Verwüstung. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen, Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Nahe ist der große Tag des Herrn, er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn, bitter schreit dort selbst der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schofarschalls und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden, wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zornes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden, denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. Hier geht es nicht um Gericht an gottlosen Menschen. An Menschen, die nie den Gott Israels kennengelernt haben, die vom Gesetz was mitgekriegt haben, die praktisch unbeschriebene Blätter sind, was das Geistliche angeht. Um die geht's hier nicht. Hier geht es um Gottes Handeln mit seinem Volk. Mit denen, die sich nach seinem Namen nennen. Und Gott zählt die Gründe auf, warum er sogar in seinem eigenen Volk Gericht üben muss. Er zählt auf, da ist Götzendienst, da ist Aberglaube, da ist Gier nach Gewinn und Vorteil. Und in Vers 8 kann man sogar einen Hinweis lesen, da ist Modewahn. Also so verschiedene Dinge, die hier aufgezählt werden. So aktuell ist Gottes Wort. Was mich am meisten schockiert in diesen 12 Versen oder 15 Versen, was mich am meisten schockiert, sind die Verse 6 und 12. Da geht es in Vers 6 um die, welche abweichen von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen noch nach ihm fragen. Und in Vers 12 geht es um die, die in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Warum schockieren mich diese beiden Verse am meisten in diesem ganzen Kapitel, wo es ja um Gericht geht? Weil wir uns schnell rausreden können. Wir können uns schnell rausreden, wenn es um Aberglauben geht. Wir können uns schnell rausreden, wenn es um Götzendienst geht. Wir können uns sogar, denke ich mal, können wir uns relativ leicht rausreden, wenn es um Modewahn geht. Aber abweichen von der Nachfolge, es kommt schon ein bisschen näher, auch zu uns, abweichen von der Nachfolge. Und da frage ich mich, wie sieht's da bei mir aus? tanze ich vielleicht auf zwei Hochzeiten? Auf der einen Seite, ja, ich folge Jesus nach, preis dem Herrn, das will ich auch weiter so machen. Und auf der anderen Seite gehe ich doch meinen eigenen Weg. Und ich mache einen Spagat zwischen Nachfolge und meinem eigenen Weg. Hat mein Herz aufgehört, für Jesus zu schlagen und zu brennen? Oder aber hat mein Herz vielleicht auch nicht aufgehört, für Jesus zu schlagen, aber es schlägt für Jesus nur an zweiter Stelle? Habe ich aufgehört, den Herrn zu suchen? Beschränkt sich mein geistliches Leben, mein Leben mit Jesus auf einen Alibi-Besuch im Gottesdienst zum Beispiel? Oder auf eine Alibi-Predigt im Internet? Habe ich aufgehört, Entscheidungen in meinem Leben Jesus zu überlassen und ihn zu suchen und ihn zu fragen? Seht ihr, das sind die Fragen, die ich mir aufgrund von Vers 6 und Vers 12 stellen muss, weil die mir viel näher sind als Götzendienst und Modewahn oder Aberglauben. Solche, die abgewichen sind von der Nachfolge des Herrn und weder den Herrn suchen noch nach ihm fragen. Solche Zeiten hat es in meinem Leben gegeben, wo ich Christ war, wo ich wiedergeboren war, wo ich sagte, ja, ich gehöre Jesus. Und doch hat mein Herz nicht mehr für Jesus geschlagen. Oder Vers 12, die in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Und auch das kennt man doch, wenn wir ehrlich sind. Wo man sich sagt, ja, es stimmt, mein Handeln bezeichnet die Bibel als Sünde. Es ist Sünde, muss ich zugeben. Aber naja, Gott scheint das ja nicht so viel auszumachen. Mir geht's ja immer noch gut. Ich kann jetzt nicht sehen, dass Gottes Hand dass mir irgendwie schlecht geht. Außerdem ist das ja keine Kapitalsünde, was ich gemacht habe, sondern ist ja so eine Standardsache. Ist ja eigentlich auch was Akzeptiertes. Gott wird schon nicht darauf reagieren. Gott wird weder Böses noch Gutes tun. Das kommt schon näher an das, als wenn Gott uns sagt, Götzendienst oder Aberglauben. Und das ist die Gefahr, die mir heute auch deswegen wesentlich größer und aktueller scheint als Götzendienst. Wenn wir meinen, dass Gott unsere Sünde egal ist. Und ich für meinen Teil, ich möchte mich warnen lassen, durch den Zephania, mit seinen Worten an Gottes Volk, was im Neuen Testament, was wir ja sind. Israel ist auch noch Gottes Volk, aber wir als Gemeinde, wir gehören auch zu Gottes Volk. Und ich möchte mich durch die Worte Zephanias an Gottes Volk warnen lassen, nicht abzuweichen von der Nachfolge Jesu. Und ihm auch nicht aus der Ferne nachzufolgen, wie Petrus nach der Verleugnung, sondern immer in der Nähe Jesu zu bleiben. Und das wird ein Segen sein. Denn dann werde ich merken, Sünde ist nichts, was neutral ist. Sünde ist nichts, was nicht ganz so schlimm ist. Sünde ist immer schlimm. In Kapitel 1 richtet sich Gott also an die Seinen, an sein Volk hauptsächlich. Und in Kapitel 2 richtet er sich konkret an die Nationen, an die Völker, an Assyrien, an diejenigen, die Israel bedrängt haben. Zunächst nochmal die ersten drei Verse in Kapitel 2, das sind abschließende Worte an Israel. Da sagt er, tut euch zusammen, sammelt euch, du Volk ohne Scham, ehe der Ratschluss sich erfüllt, wie Spreu verweht, geht der Tag vorüber. Ehe der grimmige Zorn des Herrn über euch kommt. Ehe der Tag des Zorns des Herrn über euch kommt. Jetzt Achtung, Vers 3. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Habt ihr es gehört? Mitten in diesem Gericht, in diesen Warnungen, wir wollen immer das liebende Herz, das werbende Herz Gottes sehen. Aber mitten in diesem Gericht und in diesen Warnungen sagt er, sucht den Herrn, ihr Demütigen. Fragt nach ihm. Sucht Gerechtigkeit. Und das macht Hoffnung. Und wir kommen zu dem Vers nochmal zurück oder auf den Gedanken. Und jetzt redet Gott die heidnischen Völker an. Kapitel 2, 4 bis 15. Denn Gaza wird verlassen und Askalon verödet werden. Asdod soll am hellen Mittag fortgetrieben und Ekron ausgerottet werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, dem Kretervolk. Das Wort des Herrn ergeht an dich, Kanaan, du Philisterland. Ich will dich so zugrunde richten, dass niemand mehr da wohnen soll. Und der Landstrich am Meer soll zu Weideland mit Hirtenwohnungen und Schafhürden werden. Und dieser Landstrich soll dem Überrest vom Haus Juda als Erbteil zufallen, dass sie darauf weiden und sich am Abend in den Häusern von Askalon lagern sollen. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Ich habe die Beschimpfung Moabs gehört und die Lästerung der Ammoniter, womit sie mein Volk geschmäht und sich gegen ihr Gebiet gerühmt haben. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, Moab soll gewisslich wie Sodom werden und die Ammoniter wie Gomorra, nämlich ein Besitz der Nesseln und eine Salzgrube und eine ewige Wüste. Der Überrest meines Volkes soll sie berauben und der Rest meiner Nation sie beerben. Dies soll ihnen für ihren Hochmut zuteil werden, dass sie gelästert haben und groß getan haben gegen das Volk des Herrn der Heerscharen. Furchtbar wird der Herr über ihnen sein, denn er wird allen Göttern auf Erden ein Ende machen und es werden ihn anbeten alle Inseln der Heiden. Jeder von seinem Ort aus, auch ihr Kuschiter, sollt von meinem Schwert erschlagen werden. Er wird auch seine Hand nach Norden ausstrecken und wird Assyrien vernichten und Ninive zur Wüste machen, dürr wie eine Steppe, so dass sich mitten darin Herden lagern werden, Tiere aller Art in Scharen. Der Pelikan und die Eule werden auf ihren Säulenknöpfen übernachten. Vogelgeschrei wird in den Fenstern ertönen, auf der Schwelle wird ein Schutthaufen liegen, denn er hat das Zedernwerk bloßgelegt. Das ist die ausgelassene Stadt, die so sicher wohnte, die in ihrem Herzen sprach, ich bin's und sonst niemand. Wie ist sie zur Wildnis geworden, zu einem Lagerplatz der wilden Tiere? Wer vorübergeht, zischt sie aus und schwenkt verächtlich die Hand. In dem Text, im Kapitel 2, da stecken einige wertvolle Gedanken drin. Und da möchte ich kurz darauf eingehen. Zum einen werden da Völker genannt und diese Völker, die genannt werden, die sind rund um Israel. Da geht es um die Philister im Westen, um die Äthiopier im Süden, im Osten sind Moab und Ammon und im Norden sind die Assyrer, die Weltmacht Assyrier. Und gegen sie alle geht Gottes Gericht. Niemand wird Israel antasten und vernichten. Niemand wird Israel antasten und unbestraft bleiben. Das war damals so, das ist heute so, das ist in Zukunft so. Und wir in unserem eigenen Volk, wir haben es ja auch gemerkt. Gott hat sich zu Israel gestellt und er wird sich weiterhin zu Israel stellen. Und das sehen wir hier an seinem Gericht über die Nationen, die rund um Israel sind. Auffallend auch, dass obwohl Gott Gericht über die Nationen ausspricht, Und dann auch in den ersten Versen und dann auch Gericht über Israel ausspricht. Wir haben das gelesen. Hartes Gericht über Israel. Und trotzdem ist euch aufgefallen, dass er sie immer noch als mein Volk bezeichnet? Meine Nation, die Nation des Herrn der Heerscharen? Wahnsinn! Ein Volk, eine Nation, die unter König Manasse in tiefste Gottlosigkeit gefallen ist, wo das Buch des Gesetzes verschüttet gegangen ist, die keine Gottesdienste mehr gefeiert haben, die den Götzen geopfert haben. Und Gott nennt sie mein Volk. Und Gott nennt sie die Nation, meine Nation, die Nation des Herrn der Heerscharen. Das finde ich schon gewaltig. Der Herr muss sein Volk, der Herr muss uns vielleicht in eine harte Schule nehmen. Aber wir sind immer noch sein. Und der Herr Jesus hat gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er wird immer unser Retter bleiben. Und die Augen unseres himmlischen Vaters werden immer auf uns gerichtet bleiben. Und auch für die Heiden steckt in diesen Versen, ist ja Gericht an die Heiden, steckt in diesen Versen eine herrliche Verheißung. Ich weiß nicht, ob euch die aufgefallen ist. In Vers 11, da heißt es, ja, Gott bringt Läuterung, Aber in Vers 11 heißt es, und es werden ihn anbeten alle Nationen der Heiden. Preis dem Herrn, preis dem Herrn. Das ist genau das, was wir auch in der Offenbarung gelesen haben, oder? Menschen von jedem Stamm, jedem Volk, jeder Nation, jeder Sprache, Menschen von allen Völkern werden ihn anbeten und es werden ihn anbeten alle Nationen der Heiden. Das ist ein gewaltiges Zeugnis der Barmherzigkeit Gottes. Und wenn du für Mission betest, wenn du für die unerreichten Völker betest, von denen es noch über 7000 gibt, dann hast du hier eine Verheißung, dass deine Gebete nicht umsonst sind. Denn es werden ihn anbeten, alle Nationen der Heiden, alle Inseln der Heiden. Wir sind im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 8. Wehe der widerspenstigen und Befleckten der grausamen Stadt. Sie hat nicht auf die Warnungen gehört, die Züchtigung nicht angenommen, sie hat nicht auf den Herrn vertraut, sich nicht zu ihrem Gott genaht. Ihre Fürsten sind in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts übrig lassen für den Morgen. Ihre Propheten sind leichtfertige, betrügerische Menschen, ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht. Jeden Morgen stellt er sein Recht ins Licht, er lässt es an nichts fehlen. Aber der Verkehrte weiß nichts von Scham. Ich habe Heidenvölker ausgerottet, ihre Zinnen sind verwüstet, ihre Straßen habe ich öde gemacht, dass niemand mehr darauf vorübergeht. Ihre Städte wurden gänzlich entvölkert, bis auf den letzten Mann, so dass niemand mehr darin wohnt. Ich sprach, mich sollst du fürchten. Nimm doch Züchtigung an, dann würde ihre Wohnung nicht vertilgt, so wie ich es über sie beschlossen habe. Aber sie haben trotzdem beharrlich alles Böse getan. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis zu dem Tag, da ich mich aufmache, um Beute zu machen. Denn mein Ratschluss ist es, Heidenvölker zu versammeln, Königreiche zusammenzubringen, um über sie meinen Grimm auszugießen. Die ganze Glut meines Zorns, denn durch das Feuer meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden. Wieder die Assoziation, die Verbindung mit dem, zu dem, was wir in der Offenbarung gelesen haben. Und mir kommen diese Verse so vor wie eine Zusammenfassung von dem, was wir bisher gelesen haben. Da ist auf der einen Seite, Juda ist widerspenstig gegen Gott auf der ganzen Linie. Haben wir gelesen, die Aufzählung, ihre politischen Führer, ihre geistlichen Führer, das ganze Volk ist rebellisch und hört nicht mehr auf Gott. Und dann auch das Gericht über die Heiden, was in Kapitel 2 der Schwerpunkt war, hat keine Umkehr bewirkt. Die dachten wohl, was Menschen ohne Gott passieren kann, das kann uns nicht passieren. Und sie irrten sich. Sie irrten sich. Israel irrte sich. Und wer heute so denkt, wer heute sagt, na ja gut, also die Menschen ohne Gott, die sind unter Gottes Gericht, aber wir sind ja Christen, wir gehören ja Jesus, wir haben Jesus aufgenommen, uns kann das nicht passieren. Auch der irrt sich. Auch vom neutestamentlichen Standpunkt aus. Denn wir lesen in 1. Petrus 4, Vers 17. Ich lese das nach der Neues Leben Bibel. Denn die Zeit des Gerichts ist gekommen und es muss bei den Kindern Gottes beginnen. Und wenn selbst wir gerichtet werden müssen, was erwartet dann erst all diejenigen, die die Botschaft Gottes nicht angenommen haben? Gott begann mit seinem Gericht am Volk Israel. Warum? Weil das Volk Israel Gottes Licht sein sollte für die Heiden, für die umliegenden Völker. Was ist jetzt, wenn das Licht nicht mehr hell brennt und wenn der Docht rußt und wenn die Scheiben beschlagen? Ja, dann wird's dunkel. Dann ist das Licht kein Licht mehr. Dann ist zwar da noch ein Flämmchen, aber die Scheiben sind verrußt. Und was muss dann geschehen? Da muss jemand kommen und muss den Docht beschneiden und muss das wieder alles schön sauber machen. Und dann brennt auch das Gericht der Gerechten wieder hell und fröhlich, wie es im Psalm heißt. Und schon in diesen ersten 8 Versen im Kapitel, da kommt so ein bisschen hervor, dass Gott noch etwas Gutes für sein Volk in petto hat. Da heißt es in Vers 5 und Vers 7, der erste Teil haben wir eben gelesen, der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Jeden Morgen stellt er sein Recht ins Licht. Er lässt es an nichts fehlen. Mich sollst du fürchten, nimm doch Züchtigung an. Hören wir die Einladung Gottes? Hören wir, wie er uns zu sich ruft und wie er sein Volk nicht fortwirft? Preist dem Herrn. Preist dem Herrn, dass er Israel nicht fortgeschmissen hat, sondern bis heute ihr Gott ist, auch wenn die meisten es noch nicht erkannt haben. Und preist dem Herrn, dass er uns nicht fortgeschmissen hat. In all den Dingen, wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Und da können wir dankbar für sein. Und da wollen wir dankbar für sein. Ja, Gott richtet, Gott arbeitet, Gott diszipliniert uns. Da kommt mir eine Geschichte in den Sinn von meiner Kindheit. Ich habe nie Möhren gerne gegessen. Und ich musste aber Möhren essen. Und irgendwann gab mir meine Mutter nach dem Mittagessen oder so, ich wollte rausspielen, gab mir eine Möhre, eine geschälte Möhre. Und ich nahm die mit raus. Und dann irgendwann, wo ich dachte, keiner guckt, flog die auf das Dach von so einer kleinen Baubude. Und ich konnte gar nicht so schnell denken. Da rief meine Mutter vom Balkon, Wolfgang, komm mal bitte hoch. Ja, und dann gab's ordentlich was, was man heute nicht mehr geben darf. Aber da kommt noch ein Zusatz. Seitdem esse ich Möhren gern. Also, fragt mich jetzt nicht, wie das psychologisch oder sonst körperlich irgendwie möglich ist. Seitdem esse ich Möhren gern. Seht ihr, Gott muss uns manchmal züchtigen, aber seine Züchtigung bewirkt etwas Gutes, etwas Heilsames in uns. Und das ist sein Ziel. Er richtet wieder auf. Er nimmt fort, um uns dann neu zu beschenken. Die letzten Verse 9 bis 20. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme Kuschs wird man meine Anbeter, die Tochter meiner Zerstreuten, mir als Opfergabe bringen. An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen all deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast. Denn dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinwegtun und du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden, man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel, freu dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalems. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewandt. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte und du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Und andere übersetzen, er wird über dich singen. Die Bekümmerten, welche die Festversammlungen entbehren mussten, will ich sammeln. Sie waren von dir, auf ihnen lastete Schmach. Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken und will dem Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln. Und ich will sie zu Ruhm und Ehren bringen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde, denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Was für ein triumphales Finale. Da haben wir Kapitel 1, Gericht gegen Israel. Da haben wir Kapitel 2, Gericht gegen die Völker. Überall auch Lichtstrahlen der Gnade. Und dann kommt jetzt in Kapitel 3 dieser Triumph, dieses Finale. Ein Segen, da ist so viel Segen drin. Segen, den man sich nur wünschen kann, den sich Israel nur wünschen konnte. Nicht nur Israel, auch die Völker, und wir gehören ja zu den Völkern, nicht nur Israel, auch die Völker werden kommen mit reinen Lippen und reinem Herzen. Leute, was wird das für eine Anbetung sein, wenn wir im Himmel sind, oder vorher schon im tausendjährigen Reich, wo auch immer, wenn wir mal in der Gegenwart Jesus sind und ihn mit reinem Herzen und reinen Lippen anbeten können, ohne dass uns irgendein Gedanke an gestern oder morgen durch den Kopf zieht oder sonst irgendwas. Da wird keine Scham mehr sein wegen irgendwelcher Übertretungen. Und wir alle kennen das. Wir haben Dinge in der Vergangenheit, die uns bedrückt haben, die wir falsch gemacht haben, die uns bedrückt haben, die uns vergeben sind. Und wir wissen, dass sie uns vergeben sind. Und trotzdem bedrücken sie uns. Trotzdem tut es uns bis heute leid, dass wir da so daneben gelegen haben. Wird es nicht mehr geben. Ein Volk nach dem Herzen Gottes wird mit dem Herrn vertraut sein, frei von Gericht und Bedrängnis und voll Freude und voll Erwartung, voll Freude auf ihren Messias. Das ist das, was der Zephania hier schreibt und verheißt. Der Herr ist in unserer Mitte, in der Mitte seines Volkes, und der Herr freut sich über sie. Ich glaube, der Herr freut sich heute schon über uns. Aber dann wird der Herr sich noch mehr über uns freuen, weil wir ein Volk sind mit reinen Lippen und reinen Herzen. Und der Herr, wie andere übersetzen, der Herr wird über uns singen. Stell dir mal vor, du bist ein Inhalt von einem Lied, das der Herr singt. Das ist ein herrlicher Gedanke. Und hier merken wir, dass Israel zwar hier und da an Verheißungen geschnuppert hat. Die haben sich teilweise die Schatten vorauswerfend erfüllt, aber so die endgültige, die triumphale, endgültige Erfüllung, die steht noch aus. Für Israel und auch für die Nation. Aber es wird kommen. Gottes Handeln mit Israel, auch sein Gerichtshandeln mit Israel, auch sein Gerichtshandeln mit den Völkern, Gottes Handeln mit uns, mit seiner Gemeinde, hat dieses Ziel. Reinigung und Heiligung. Ja, und wir dürfen mit Gott reden, wie wir wollen. Wir dürfen Gott sagen, Herr, im Moment ist mir alles so viel. Nimm doch die Last weg oder nimm doch diese Sache weg, die mich so quält oder die mir so schwer ist und die mir fast wie ein Gericht, wie eine Züchtigung vorkommt. Wir können natürlich so beten und ich glaube, der Herr hat da auch nichts gegen. Auf der anderen Seite, wenn der Herr es nicht wegnimmt und uns durch eine Zeit durchgehen lässt, die uns vielleicht wie eine Strafe vorkommt, da dürfen wir trotzdem wissen, wenn der Herr an uns arbeitet, es ist immer zum Guten, zur Heiligung und zur Reinigung. Wir haben in Zephania 3, Vers 9 gelesen. Dann aber will ich den Völkern andere, reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Wenn Zephania in den drei Kapiteln 7-mal in verschiedener Form über den Tag des Herrn redet, dann ist der kommende Tag auf der einen Seite ein Tag des Gerichts für ein gerichtsreifes, für ein lauwarmes, für ein gleichgültiges Volk Gottes. Und er ist ein Tag des Zorns für die Nationen, für die Götter, für die Völker, die an ihren Götzen festhalten. Aber es ist auch ein Tag des Heils. Ein Tag der Hoffnung für alle, die sich an ihn klammern. Klammer dich an Jesus und die Zukunft, der Tag des Herrn oder die Zukunft in deinem Leben wird eine Zeit der Hoffnung sein. Such den Herrn, heißt es in Kapitel 1, Vers 6. Such den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Viele vermuten, dass die Predigten von Zephania die Reformen des Königs Josia angefeuert haben oder unterstützt haben, förderten. In diese Zeit hinein, in die Zeit der Reformen unter Josia, in die Zeit vermutlich der Predigten des Zephania, wurden vier Männer geboren, die wir gut kennen. Der Daniel. Der wurde irgendwann in dieser Zeit geboren und auch seine drei Freunde. Wir lesen von denen allen im Buch Daniels. Und die mussten miterleben, Die mussten miterleben, diese angekündigten Gerichte über Israel, und die mussten miterleben zum Teil auch die angekündigten Gerichte über die Völker. Und obwohl sie gottesfürchtig waren, blieben sie nicht von dem Gericht verschont. Sie hatten als Individuen diese Gerichte gar nicht verdient, die waren gottesfürchtig. Denkt mal an den Daniel und seine drei Freunde im ersten Kapitel, die haben gesagt, hier, wir wollen nicht die unreinen Speisen essen, versuch's mit uns. Die waren gottesfürchtig. Und trotzdem wurden sie von den Gerichten nicht verschont, von dem kollektiven Gericht über Israel. Und wir Christen, wir leben mitten in einer Welt, und wir können noch so eng mit Gott, mit Jesus verbunden sein. Wir leben in einer Welt, in der wir auch die harten Dinge miterleben müssen und mittragen müssen. Und da, wo Gott, und ich will jetzt gar nicht anfangen mit Naturkatastrophen, Krankheiten oder sonst was, zu sagen, das sind Gerichte Gottes. Das überlasse ich jedem selbst, was er darüber denkt. Aber Wenn diese Dinge auf der Welt sind, dann bleiben wir nicht davor verschont. Auch wenn wir uns nichts haben zu Schulden kommen lassen. Daniel und seine drei Freunde, die waren rechtschaffen. Die kamen aus einer Erweckungszeit unter Josia. Und später wurden sie trotzdem nach Babylon geführt. Und sie mussten Dinge akzeptieren, die sie nie akzeptieren wollten. Denkt mal. Die gottlose Regierung in Babylon, die hat die jüdischen, Gott wohlgefälligen Namen von Daniel und seinen drei Freunden geändert. In Namen, die mit den Götzen Babylons zu tun hatten. Und das gefiel denen vermutlich nicht. Aber sie akzeptierten das. Es tat ihrer Beziehung zu Gott keinen Abbruch. Sie akzeptierten das und lebten ihr erweckliches Leben für Gott weiter. Oder die wurden gezwungen, sich mit der babylonischen Kultur, mit dem babylonischen Okkultismus auseinanderzusetzen. Und das gefiel ihnen vermutlich nicht. Aber es tat ihrer Verbindung zu Gott keinen Abbruch. Sie akzeptierten das und sie lebten ihr erweckliches Leben für Gott weiter. Sie erhielten heidnische Positionen. Und sie wurden in einen Topf geschmissen mit den heidnischen Wahrsagern und Traumdeutern. Und das gefiel ihnen vermutlich nicht. Immerhin, sie gehörten zu dem lebendigen Gott. Aber sie akzeptierten das. Sie lebten mit ihrem Gott weiter. Sie akzeptierten das. Und sie lebten ihr erweckliches Leben für Gott weiter. Das Volk Israel vor Josias Zeit war ein gottloses Volk. Und nachdem Josia gestorben war, fielen sie wieder ab von Gott und waren gottlos. Aber was Gott in Einzelnen erweckt hat, zum Beispiel in Daniel, in seinen drei Freunden, in etlichen anderen, das blieb. Und diese erweckten Menschen, die waren immer ein Licht und ein Segen für ihr Volk. Fanja warnt uns in seinem Buch, dass wir Sünde nicht leicht nehmen, sondern dass wir wissen, Sünde hat Folgen. Das sollten wir nicht leicht nehmen. Aber er ermutigt uns auch, Zephania, er ermutigt uns auch, in einer gottlosen Zeit mit Jesus weiterzuleben und weiterzugehen und ihm treu zu sein, nicht das abzulegen, was uns zornig macht, was uns wütend macht, was uns gleichgültig macht, was uns rebellisch macht. Es abzulegen und zu sagen, ich will mit meinem Herrn weiterleben und weitergehen. Lass uns mit dem Ziel in die neue Woche gehen, die morgen anfängt. In den Alltag gehen, an den Arbeitsplatz, wo immer wir hingehen. Egal, was für ein Sturm um uns weht, in uns weht. Lass uns festhalten an Jesus, der uns festhält. Egal, was Satan in dieser Woche für neue Geschütze auffährt gegen uns. Und egal, was uns in unserem Leben momentan gefällt und was uns nicht gefällt, lass uns so leben, dass die Worte von Zephania 3, Vers 17 in unserem Herzen, in unserem Leben Platz finden. Da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe, was andere auch übersetzen mit, er wird nicht mehr reden über deine Schuld. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Lass uns aufstehen zum Beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, auch für die Propheten des Alten Testaments, die so viel Gericht verkündigen mussten und die uns trotzdem immer wieder zeigen, Herr, dass auch da, wo dunkle Wolken sind, Herr, dass du immer noch die Sonne der Gerechtigkeit bist und bleibst und dass du in unsere Herzen hineinleuchten kannst, uns erreichen kannst. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir nicht auf das blicken, was uns Sorgen macht, auf das, was uns zornig macht oder rebellisch macht, dass wir auch nicht gleichgültig werden gegenüber deinem Wort, sondern, Herr, dass wir in unserer Schwachheit, in der du uns stärken willst, dass wir in unserer Schwachheit den Weg treu mit dir gehen. Herr, und dass wir keine verrußten Lampen sind, sondern dass wir Lichter sind in der Welt, an dem Platz, wo du jeden von uns hingestellt hast. Amen.